Dieser Podcast wird präsentiert von zuckersüßen Sexfantasien. Glaubst du nicht? Tja, dann überzeug dich doch selbst.
Kann ich Ihnen auch was anvertrauen? Etwas, was ich auch noch keinem Menschen erzählte?
Ich bin froh, dass wir unsere Gedanken austauschen.
Wissen Sie, wenn mal ein Freund bei mir ist, dann wünschte ich, er würde mich mal mit pinkfarbenen Lakritzeseilen verhauen. Und danach würden wir sie essen und dann würde ich ihn verhauen. Und dann müssten wir uns lieben, während ein Bär auf der Bassgeige geigt.
Danke, Bunny. Aber die Bassgeige wäre mir zu viel.
Dann nimmt er seine Flöte.
Er taucht hinab zum tiefsten Grund und bringt herauf nur den schönsten Schund. Der Trash-Taucher. Der Podcast für alle Trash-Fans. Und die, die es noch werden wollen.
Hallöchen, ihr süßen Zuckermäuse da draußen. Willkommen zurück beim Trash-Taucher. Und heute fahre ich mit dem ominösen Süßigkeiten-Van vor. Ihr wisst schon, dieser leicht verbeulte, schwarze Transporter, der jeden Tag bei euch zu Hause vor der Haustür steht und ihr wisst nicht, kann ich der Aufschrift Free Candy vertrauen? Ja? Nein? Vielleicht? Wem ihr aber vertrauen könnt, ist mir. Denn das Einzige, was ich euch hier Zuckersüßes bieten kann, sind, ja, schundige Träume für zwischendurch, um die nervige Bahnfahrt, um den nervigen Arbeitsalltag einfach mal für ein paar Minuten zu vergessen. So, genug Zucker in den Arsch geblasen, Leute. Heute geht's wieder O Solo Mio hier rund. Ihr habt ja die letzten Male hier einige Gäste immer mal wieder hören dürfen und ich durfte sie begrüßen. Aber natürlich bleibt der Trash-Taucher ein einsamer Wolf. Naja, es ist eher so ein einsamer. Kennt ihr diese rüden Mischlinge aus irgendwelchen schlechten New York Gossip-Filmen, die dann in irgendwelchen Müllbergen rumwühlen und die keine haben will? So ein bisschen wie der Lucky hieß der, glaube ich, in Dr. Doolittle. So von Zecken zerfressen und eine zweite Heimat für Flöhe. Ja, das bin ich. Heute ganz allein. Aber ihr seid nicht allein. Ich bin bei euch. Ich halte euch die Hand, während ihr gerade in der Bahn sitzt und auf euren nächsten Gehaltscheck zufahrt. Und bis dahin will ich euch ein bisschen bespaßen. Und heute habe ich etwas Spaßiges mitgebracht, das vor allem Menschen, die auf mexikanisches Essen stehen, sehr begrüßen dürften, aber natürlich auch Fans von Kannibalenfilmen. Aber Achtung, wir haben es hier mit dem wohl härtesten aller Kannibalenfilme jemals zu tun. Cannibal Holocaust ist dagegen ein Witz. Also wenn Ruggero Deodato diesen Film hier damals gesehen hätte, beziehungsweise gewusst hätte, dass er eben 9 Jahre später die Heimkino-Leinwände fluten wird, dann hätte er wahrscheinlich gesagt, oh my goodness, was habe ich da nur angestellt? Und warum beschert es mir Albträume? Aber der merkwürdigen Sorte, aber vielleicht auch ein bisschen sexy so. Schauen wir mal rein, was uns die Kannibalinnen im Avocado-Dschungel des Todes so zu bieten haben. Los geht's.
Die Handlung.
Im berüchtigten Avocado-Dschungel in Kalifornien sind nicht nur halbe Bataillone Soldaten spurlos verschwunden. Auch die vermisste Wissenschaftlerin Francine Kurtz wird dort vermutet. Einer Legende zufolge leben in dieser Wildnis die Piranha-Amazonen, die Männer nach dem Liebesakt töten und verzehren. Die Regierung schickt Dr. Margot Hunt und ihre Assistentin Bunny ins Avocado-Dreieck, um das Rätsel zu lösen. In Begleitung von Margots Ex-Freund Jim erreichen die beiden Frauen nach gefahrvollen Abenteuern den feindlich gesinnten Piranha-Stamm. Dort stellt das Trio fest, dass Francine Kurt dort die Herrschaft an sich gerissen hat. Margot gelingt die Flucht zu den Barracuda-Amazonen. Nun versucht sie alles, um ihre beiden Gefährten zu retten.
Die Entstehung.
Tja, die Kannibalin im Avocado-Dschungel des Todes, beziehungsweise Cannibal Women in the Avocado Jungle of Death, lassen grüßen und werfen ihre Schatten voraus, wobei die Klappentext-Inhaltsangabe eigentlich schon alles erzählt. Also danke fürs Zuhören. Das war der Trash-Taucher für diese Woche. Aber es gibt noch ein bisschen was zum Glück drumherum zu erzählen. Von daher, alles gut, mal ganz entspannt hier durch die Hose atmen. Ist alles gut. Ihr habt nicht alles vom Film erfahren bisher. Glaubt mir. Oh nee, habt ihr nicht. Zum Beispiel ein kleiner Fun-Fact zwischendurch. Er hat ja einige Titel bekommen, aber die meisten beziehen sich eben auf Kannibalen oder den Avocado-Dschungel oder Tod. Tja, alle außer die Finnen. Die haben sich nämlich einen ganz besonderen Filmtitel hierfür ausgedacht und die haben einfach mal was man wahrscheinlich im Crashkurs für Finnlandurlauber als allererstes lernt, eingebaut, und zwar Hyvä Ruokahalua. War das jetzt richtig? Hyvä Ruokahalua. Ja, doch, so heißt es. So, das müsst ihr euch jetzt noch richtig ausgesprochen und schneller vorstellen. Dann ist es auch wirklich finnisch wahrscheinlich. Und es heißt einfach guten Appetit. Ach, ich liebe die Skandinavier und ihren trockenen Humor. Ah, das ist perfekt zusammengefasst. Warum mich groß mit irgendwelchen Cannibal Woman und was weiß ich was rumeiern, wenn ich den Leuten einfach sagen kann, ja, guten Appetit, es geht um fleischfressende Frauen im Dschungel. Und that's it. 1989 kam der Film nicht in die Kinos, sondern in die Videotheken. Das Budget ist unbekannt, aber es ist eine Produktion von Empire Pictures, beziehungsweise später bekannt auch als Full Moon. Ja, die Bandbande hat mal wieder zugeschlagen und hat hier eine Parodie, eine Komödie, die sich so ein bisschen mit dem Abenteuer-Genre, aber auch dem Kannibalenfilm auseinandersetzt, zutage gefördert. 90 Minuten ist das Teil lang geworden. Oder etwa 85, sagen wir es mal so. Kommt auf die Fassung an, die ihr guckt. Ich glaube, die Fassung, die ich geschaut habe, war 85 lang. Also so durchschnittliches Videotape von der Länge her. Regie und Drehbuch stammen von J.F. Lawton. Und J.F. Lawton ist gar nicht mal so bekannt, außer, und jetzt Achtung, Alarmglocken bei allen Seagal-Fans da draußen, J.F. Lawton ist der Typ, der euch Alarmstufe Rot 1 und 2 geschrieben hat. Richtig, der hat das Drehbuch fabriziert dazu, aber sein wohl rühmlichster Eintrag in der IMDb ist ein Film, den man neben anderen Sachen wie zum Beispiel Dead or Alive oder The Hunted mit Christopher Lambert nicht erwarten würde, nämlich Pretty Woman walking down the street with Pretty Woman. Ja, genau. Das war J.F. Lawton. Der hat Pretty Woman geschrieben. Das war ja wahrscheinlich sein einziger, in Anführungszeichen, Erfolg, auch wenn er daran nicht viel verdient hat oder auch nicht viel Teil gehabt hat. Aber wer denkt schon an die Drehbuchautoren heutzutage? Es wollen natürlich alle die Hauptdarsteller verehren und die Regisseure vielleicht noch. Oder vielleicht stehen auch manche auf die Komponisten. Und so haben wir es hier mit einem Musiker zu tun, der den Score für Cannibal Women beigesteuert hat, namens Carl Dante. Den könntet ihr auch schon mal gehört haben. Der hat nämlich schon in einigen anderen Trash-Pärchen auch ein bisschen rumgefiedelt. Und zwar zum Beispiel Jäger der verschollenen Galaxie wie heißt der, Slave Hunters from Another Planet oder irgendwie sowas. Den kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr, ich glaube vor, ich weiß gar nicht, bei 3-4 Jahren lief der mal bei Schläferz. Da habe ich den, glaube ich, das erste Mal gesehen. Aber er hat natürlich auch weitere Filme später mit Full Moon noch gemacht, beziehungsweise Empire Pictures, bevor sie sich aufgelöst haben oder aufgekauft wurden. The Occultist zum Beispiel, The Secret Kingdom oder auch Killer Eye, wörtlich zu nehmen. Dann haben wir eine ganz besondere Dame hier mit an Bord, die hier etwas tut, das sie danach nie wieder tat und aber mit was ganz anderem bekannt geworden ist im Filmgenre, was sie dann regelmäßig tat. Aber was sie hier tat, war die Kostüme schneidern. Tja, und wer hat sich hier um die Kostüme gekümmert? Ein erstes und letztes Mal. Ja, es war Barbara Ann Klein, auch mit dem Spitznamen Stunt Barbie versehen. Denn Barbara Klein ist eigentlich später als Stuntfrau bekannt geworden, hat dann über 100 Filmen entweder selbst die Stunts durchgeführt, war Stunt-Double oder auch Stunt-Koordinatorin und war zum Beispiel mit dabei in Texas Chainsaw Massacre 3, Robocop 2 und 3, Singenor, Batman's Return, Batman Forever, Hot Shots 1 und 2 und. Also sie hatten echt eine große Palette an Stunt-Geschichten, die sie sich so in ihre Filmografie eingetragen hat. Deswegen ja auch der Name Stunt Barbie. Der kommt aber auch nicht, ja, von nirgendwo, denn Barbara Klein wollte eigentlich ja Kostümschneiderin werden. Sie kam scheinbar vom College oder von der University oder was auch immer und wollte Badebekleidung designen und ist so eben dann im Filmbusiness gelandet, weil sie dort eben Kostüme schneiden wollte. Das hat scheinbar nicht so gut geklappt. Ich weiß nicht, woran es gescheitert ist, weil ich muss sagen, die Kostüme jetzt hier, sie hat jetzt hier natürlich nicht den optimalen Einstieg gehabt. Es war halt wirklich low, low, low budget. Also wenn du bei Full Moon einsteigst, um dich mit deinem Können als Modedesignerin zu beweisen oder als Kostümschneiderin, ich glaube, da bist du nicht am richtigen Platz. Und im Endeffekt war es aber vielleicht auch gut so, weil als Stuntfrau hat sie sich ja definitiv einen Namen gemacht, aber vor allem auch als Stunt Double. Und da hat sie sich für einige Leute vor die Kamera gestellt, wo man sagen würde, ach, okay, daher könnte vielleicht der Zusatz Barbie kommen, denn sie war Stunt Double zum Beispiel für Goldie Hawn, Demi Moore, Meg Ryan oder Dolly Parton. Also da könntet ihr Barbara Ann Klein schon mal, ja, vor der Kamera auch gesehen haben. Und zwar relativ prominent. Vielleicht. Müsst ihr mal anhalten. Und schauen. Fuck, wo war Goldie Hawn eigentlich mal in echt am Set? War das nicht immer nur ein Stunt-Double? Tja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht hier. Naja, gut. Und ich habe mir natürlich auch wieder eine etwas skurrilere Rolle oder einen skurrileren Job aus der Besetzung geschnappt. Und so ist der Location Manager hier mir ins Auge gestochen. Der heißt nämlich Harry Lawton. Und also, wenn ihr euch jetzt fragt, Lawton, wo habe ich denn das jetzt gerade vor 2 Minuten schon mal gehört? Tja, der Regisseur und Drehbuchautor, wie gesagt, von Cannibal Women heißt der J.F. Lawton. Und hier haben wir Harry Lawton. Ja, und da ist der Verwandtschaftsgrad leicht zu erahnen, denn das ist J.F.'s Vater. Sein was? Sein Vater. Ja, genau. Und der ist eigentlich Autor, also Buchautor, Novelist, wie man ja im Englischen so schön sagt. Und der hat hier sich um die Location Riverside, also spielt ja auch viel an dem Fluss, gekümmert und hat da, ja, die Leute von A nach B gefahren, hat dafür gesorgt, dass kein Müll am Strand irgendwie rumliegt oder irgendwie so eine Pepsi-Flasche durchs Bild schwimmt. I don't know. Auf jeden Fall, Harry Lawton war hier auch mit dabei. Darf man nicht vergessen. Also zumindest jetzt innerhalb der Folge. Spielt aber keine Rolle später mehr. Eine wichtigere Rolle hingegen spielt natürlich die Schauspielerriege, die hier vor der Kamera mitspielt. Und da haben wir doch einiges Vorzeigbares und natürlich überwiegend, wie es der Name vermuten lässt, weiblich besetzt. Aber fangen wir mal in der Hauptrolle an. Die wird nämlich gespielt von Shannon Tweed, die hier Dr. Margot Hunt spielt. Shannon Tweed, also mit D, nicht mit T wie der Tweet, sondern Tweed, wie, ein bisschen wie Tweedy von Looney Tunes, doof mit der Katze. Und sie ist Model und Schauspielerin. Model könntet ihr sie schon mal gesehen haben, wenn ihr in den 80er Jahren volljährig wart oder jemanden im Haushalt hat, der volljährig war und Playboy-Magazine gesammelt hat, denn sie war 1981 und 82 in der Playboy-Ausgabe als Playmate aktiv und war sogar Playmate of the Year 82, wenn ich mich richtig erinnere. Aber sie hat als Model angefangen, hat dann später auch als Schauspielerin gearbeitet, überwiegend natürlich in entsprechenden, Achtung, Anführungszeichen, Vorzeigerollen. Da wurde ihr Gesicht und ihr Körper natürlich bewusst ausgewählt und in Szene gesetzt. Aber hey, wir haben ja bei Trashfilmen oder was öfter mal irgendwelche Models, die da schauspielerisch versucht haben, Fuß zu fassen. Von daher gar nicht mal so unüblich. Aber Shannon Tweed hat es doch geschafft, einiges an Schauspielerfahrung zu sammeln. So hat sie nämlich angefangen in der Serie Falcon Crest. Und jetzt dürft ihr fünfmal raten, was sie auch gespielt hat, in welcher Seifenoper sie sich verewigt hat. Ich gebe euch einen Tipp, es fängt mit Zeit an und endet auf der Sehnsucht. Ja, genau. Ah, da hat es auch mal wieder 250 Folgen oder was auch immer gespielt. Ah, ich werde mir sie nicht anschauen. Ich habe immer noch diese eine Nachricht über die Feedback-Funktion vom Podcast in Erinnerung, wo mir das jemand recherchiert und gesagt hat, ja, es sind über 10.000 Folgen. Viel Spaß beim Anschauen. Und er sagt, nee. Das mache ich nicht. Wenn es einen Zeit der Sehnsucht Film geben würde, dann würde ich mir den vielleicht mal anschauen. Aber ich glaube, müsste ich mal recherchieren. Vielleicht gibt es ja ein TV-Special mit dem Best-of oder sowas. Haben sie ja manchmal gemacht bei solchen Soaps früher. Bei GZSZ oder so gab es das ja auch, dass sie quasi ein abendfüllendes Special produziert haben. Ich gehe mal auf die Suche. Zeit der Sehnsucht, vielleicht kriege ich es doch mal irgendwo untergebracht. Ich bin es ja euch eigentlich schon seit Staffel 2 schuldig gefühlt. Naja gut, wem aber Shannon Tweed nichts schuldig war, war ihrem Mann, denn der war eigentlich noch erfolgreicher als sie. Aber sie haben erst sehr, sehr spät geheiratet, was irgendwie skurril war für die Leute, weil sie sich gewundert haben, warum heiraten die denn nicht, die sind doch schon ewig zusammen. Ja, aber Shannon Tweed hat nichts gesagt und Gene Simmons hat auch nichts gesagt. Und Gene Simmons, muss ich niemandem erklären, das ist der Mann, wegen dem ihr, wenn ihr in ein Frühstückslokal geht und euch einen Orangensaft bestellt, aber stattdessen OJ sagt, tja, dann klingelt bei Gene Simmons die Kasse. Der hat sich nämlich Orange Juice, also die Abkürzung OJ, patentieren lassen. Und ja, also als hätte er es nötig gehabt, aber er verdient damit auch ein bisschen Kohle. Denkt an meine Worte, wenn ihr das nächste Mal eine arme, harmlose Orange ihres Lebenssaftes beraubt. Tja, Gene Simmons macht damit Milliarden. Genau. Also Shannon Tweed hier in der Hauptrolle zu sehen als Dr. Margot Hunt. Ganz wichtig, Doktor, denn sie ist Feministin, sie ist College-Professorin und eine sehr, sehr gebildete, intelligente Frau in diesem Film, die aber später eine gewisse Wandlung durchlebt. So, ihr gegenübergestellt wird das größte Chauvi-Schwein, also zumindest als Rolle aller Zeiten, gespielt von Bill Mayer, der hier Jim spielt. Und Bill Mayer ist ein berühmt-berüchtigter Comedian aus den USA, der die unrühmliche Nummer 40 in seiner ewigen Rekordliste trägt. Nämlich 40 Mal wurde er für die Emmys nominiert mit zahlreichen TV-Formaten, Bill Maher Show und hast nicht gesehen, die heißen ja immer alle, wie die selbst heißen, aber er hat kein einziges Mal gewonnen. Aber Bill Maher spielt nicht nur Bill Maher, also oft spielt er nur sich selbst in irgendwelchen Serien und Filmen, die habe ich jetzt hier nicht alle aufgezählt, aber manchmal spielt er auch andere Dinge, also hier spielt er, wie gesagt, Jim, nicht sich selbst, aber zum Beispiel in House 2. Könntet ihr ihn gesehen haben. Der Horrorreihe mit diesem sinistren Haus aus den 80ern. Ich will gerade nicht lügen. Der erscheint demnächst eine hart teure Collector's Edition. Ich glaube, mit 4 Filmen sind es in so einem Lederband und alles mögliche. Die sieht schon sehr, sehr geil aus, aber die kostet irgendwie 180 Euro oder so. Eieieiei, der blutete Geldbeutel. Ah, muss ich mir aber irgendwann auch mal angucken, die Filme. Habe ich noch nicht getan, also noch nicht so ausführlich getan. Ich glaube, den ersten habe ich mal gesehen, aber den Rest, ich schäme mich ein bisschen. Und aber Bill Maher muss ich hier nicht schämen, im Gegenteil, er macht ganz viele Dinge, für die er sich schämen müsste, aber Jim steckt sie locker weg, weil Jim ist der geilste, potenteste Kerl auf der Welt. Tja, und er ist auf der Suche nach geilen Hühnern. Ja, dazu später mehr. Ein geiles Huhn in seinen Augen ist auch Karen M. Waldron, beziehungsweise hier spielt sie als Karen Mistel mit, was ihr damals als Künstlername fungiert hat. Die spielt hier nämlich Bunny. Und Bunny habt ihr vorhin im Opener schon mal im Gespräch mit Sharon Tweed gehört. Und Bunny, beziehungsweise Karen, ist auch Schauspielerin, / Model natürlich, und die habt ihr schon mal bei mir gehört. Und zwar in meiner Besprechung von Die Rückkehr der Killertomaten. Da war sie nämlich auch dabei mit diesem Debüt. Also wirklich, das ist ein richtig, richtig fieses Grinsen, was die drauf hat. Das ist so ein Jack Nicholson-Grinsen. Aber statt dass die Mundwinkel nach oben gehen, bildet sich dann einfach nur so eine Art Dreieck. Also so ein bisschen wie das Bill Skarsgård ungefähr hinkriegt, nur in sexy. Also man kann es hier nicht bestreiten. Also die Frauen, die hier im Film eingesetzt werden, die sehen alle top aus. Also voll in diesem End-80er-Jahre-Schönheitsmodell, kann man nicht anders sagen. Und da passt Karen Waldron natürlich voll rein. Genau. Und ihre Rolle als Bunny ist eben natürlich darauf ausgelegt, möglichst blöd zu sein. Aber sie ist kein Blondchen. Das ist Shannon Tweed. Aber dafür ist, also nur weil Bunny brünett ist, heißt es nichts. Die Haarfarbe ist sowieso egal. Es geht ja um die inneren Werte. Und bei Bunny ist dann so ein Dauertut, wenn du irgendwo anrufst und denkst dir so, okay, kein Anschluss unter diese Nummer. Ja. Das ist Bunny. Aber last but not least, noch eine starke Frau hat sich hier in den Cast geschlichen und die kennt ihr auch schon. Die habe ich hier auch schon mal, ich weiß gerade nicht mehr genau wann, ich habe sie auf jeden Fall schon mal aufgeführt, das weiß ich ganz genau. Und zwar Adrienne Barbon, die hier Dr. Kurtz spielt. Sie ist Schauspielerin, aber ich glaube am bekanntest dadurch, dass sie in fast jedem der alten John Carpenter-Filme zu sehen war, was damit zusammenhängt, dass sie die Ex-Frau von John Carpenter ist. Genau, Adrienne Barbon, und die hat hier eine Rolle als verschollene Wissenschaftlerin, / Anführerin der Kannibalen-Amazonen. So, jetzt sind wir auch mit der Besetzung durch. Das soll es aber noch nicht gewesen sein, weil ihr müsst jetzt natürlich wissen, wie gehaltvoll kann denn ein Film sein, der Kannibalinnen im Avocado-Dschungel des Todes heißt, vor aus dem Hause Vollmond stammt, keinerlei Budget hat, trotzdem 85 Minuten vollkriegt und gefühlt nur aus Models und sexistischen Comedians besteht. Tja, das erzähle ich euch jetzt in meinem Eindruck.
Mein Eindruck.
Und der Film beginnt mit einem Witz, der sich noch die ganze Laufzeit hindurch durchziehen wird. Denn an was denkt ihr, wenn ihr eine Avocado seht? Seid mal ehrlich. Also so ein großes, ovales Gerät, so ein bisschen grau, schwarz angehaucht. Richtig. man könnte vermuten, so ganz entfernt, hey, das ist ein Elefantenei. Boah. Tja, Octalus gefällt das. Es muss platzen, wenn du reinbeißt. Boah. Ja, und der Joke kommt schon direkt in Minute 1, als zwei Abenteurer sich durch den Dschungel kämpfen und Avocados pflücken. Und es beschreibt genau das Level, das sich die nächsten 85 Minuten durch den Film ziehen wird, weil Cannibal Women ist eine Quatschkomödie. Ist wirklich eine Quatschkomödie, aber nicht eine von der Sorte, die super hart unter die Gürtellinie gibt, sondern es ist eine ja fast schon nette Quatschkomödie, weil hier die Jokes tatsächlich erstaunlich oft über der Gürtellinie bleiben, was bei einem Film voller Models und voller Anspielungen auf Sexismus und Notgeilheit und Hass nicht gesehen und Machoism gar nicht mal so, ja, es ist unwahrscheinlich wirkt. Also deswegen wisst ihr genau, wenn ihr das nächste Mal eine Avocado anschaut, tja, da könnte ein kleiner Baby-Elefant drin stecken. Na, oh Gott, dieses Bild. Cannibal Women. Ja, die Avocado zieht sich hier durch den ganzen Film, ist ja auch der Aufhänger, warum der ganze Trupp am Ende dann überhaupt in den Dschungel aufbricht, weil es gibt natürlich den Avocado-Dschungel, der kein Avocado-Dschungel ist, sondern es ist eigentlich nur eine Parkanlage, die sie zum Film benutzt haben, haben noch ein paar Palmen dazugestellt und haben sich irgendwo in ein Auto gesetzt und von A nach B nach C gefahren. Das Ganze wurde auf Festland abgedreht, also keine Sorge, die von Full Moon haben nicht auf einmal Geld ausgepackt, um da irgendwo im Dschungel zu drehen. Das wäre ja auch sehr enttäuschend, muss ich sagen. Also von Full Moon erwarte ich, dass die ja wirklich ihrem Low Budget einfach treu bleiben und treu sind. Und das sind sie hier absolut geblieben. Low Budget in jeder Hinsicht. Also der Film, es sieht aus wie eine, wirklich wie die billige Raubkopie von Hot Shots oder so Sachen wie Kommando Rohrfrei oder wie der heißt. Also so diese ganzen 80er, 90er Parodien, die ihr so kennt und liebt. Also ich liebe ja so Filme wie Hot Shots etc. Oder Nackte Kanone oder was. Und genau in diese Schiene schießt eben auch Cannibal Women mit ganz vielen Anspielungen auf Filme, auf Bücher, auf aktuelles Zeitgeschehen, was jetzt ja fast 45 Jahre später nicht mehr ganz so aktuell ist. 35 Jahre meine ich natürlich. Da ist natürlich schon die Frage, die sich einige stellen könnten, wer ist nun mal David Letterman? Also ja, es ist gerade so diese Grenzzeit, glaube ich, wo die Leute vergessen könnten, wer das war, also was das so für TV-Größen damals einfach waren. Und das spielt hier halt alles so eine Rolle. Ja, und so eiert der Film buchstäblich durch die 85 Minuten. Frauen stehen hier zwar im Mittelpunkt, es geht ganz viel um Feminismus. Es wird auch tatsächlich viel davon irgendwie halbwegs versucht anzureißen, um es im nächsten Moment wieder zu entmanteln und dann zu sagen, ja, guck mal da, die Frauen, die kämpfen für ihr die Gleichberechtigung, aber manche von denen sind einfach zu doof dafür und fette Kampflesben will ja auch keiner vögeln. Das ist hier so das Niveau, auf dem wir uns bewegen. Aber Sharon Tweed macht tatsächlich einen guten Job, weil sie bis zum Ende tatsächlich dafür kämpft, anerkannt zu werden, aber auch für die Gleichberechtigung zu sorgen. Und sie sagt auch selbst, sie will wirklich eine Gleichberechtigung, nicht, dass die Frauen die Männer auch dominieren oder was ja dann da im Dschungel entsprechend passiert. Aber das wäre ja wieder falsch. Also das ist der richtige Feminismus, der, ich weiß es nicht, wie man es nennen will, ist, Leute, ganz ehrlich, ich finde, alle sollen das Gleiche verdienen, alle sollen die gleichen Chancen haben, alle sollen das machen, worauf sie Bock haben, unabhängig davon, wie sie aussehen, was sie zwischen den Beinen baumeln haben, ist mir Wumpe. Hauptsache, ich kann mit den Leuten auch irgendwie was unternehmen, wenn ich was mit denen unternehmen will und muss da jetzt nicht auf irgendwelche Etikette achten oder was auch immer. Und mir ist das Wumpe, ganz ehrlich. Und das, so sollte es ja eigentlich sein. Aber ist es halt nicht, wie wir halt auch wissen. Leider. Das wird sich auch lange ziehen, bis sich das dann auch wirklich mal so ein Stück weit bewegt. Aber ja, in dem Film wird es definitiv, oder durch den Film wird es definitiv nicht dazu kommen. Das hat ja damals auch nur diesen 80er Zeitgeist, wo ja der Feminismus mal eine sehr große Phase hatte. Nach den 60er Jahren wird hier aufgegriffen, wird hier halt dann gut durch den Kakao gezogen irgendwie, weil Bunny ist ja Studentin, weiß nicht, wo sie ihr Diplom her hat, wie sie die Noten dafür bekommt. Ich sag jetzt nichts, ihr denkt euch euren Teil, genau. Und sie ist ja Schülerin von Shannon Tweed und bekommt von ihr natürlich ans Herz gelegt, das und das Buch zu lesen, den und den Film zu sehen und bei der und der Veranstaltung teilzunehmen. Und es gibt dann an diesem College, an dieser Schule, dann auch fantastische Kurse, wie zum Beispiel feministische Kochkunst, wo ich mir so denke, was ist denn jetzt feministische Kochkunst? Eierloses Omelett oder was? Ich habe keine Ahnung. Political Correctness wird hier ganz, ganz klein geschrieben in dem Film. Ist ja auch gut so. Also bei so Filmen dürft ihr nicht erwarten, dass die political korrekt sind. Das liegt schon alleine an Bill Maher, der ja dadurch eben berühmt-berüchtigt geworden ist, dass er eben so politisch inkorrekt war. Und das, ich finde, ist ein schönes Stilmittel, um die Leute einfach manchmal so ein bisschen ordentlich für den Kopf zu stoßen. Aber es muss dann halt auch in beide Richtungen gehen. Und das hat er eigentlich immer ganz gut gemacht. Und er spielt hier tatsächlich zwar den Obermacho, hat aber eigentlich nichts in der Hose. Außer eine Dose Bier. Ab und an. Ansonsten stolpert und fällt und ja, trantütet er so durch die Gegend, hat ein riesiges Schlappmaul, ist der Besserwisser vom Herrgott. Also es kommt hier keiner in diesem Film gut weg. Kann man wirklich einfach mal so sagen. Niemand kommt hier gut weg. Frauen werden hier als dauerplappernde Vögelchen hingestellt. Und die Kerle sind ja einfach nur ja, Testosteron, Bodybuilder, Muskelberge auf zwei Beinen. That's it. Und mehr gibt da nicht. Die Story ist auch so dumm, also wirklich so dumm. Ich habe wirklich überlegt, okay, wie kriegen die denn jetzt die Leute dazu, dass die in diesen Dschungel fahren? Weil machst du ja nicht einfach mal so. Und du kannst jetzt ja von der Komödie nicht erwarten, dass sie hier eine tiefgehende Story oder was, oder Drama oder was irgendwo inszeniert. Auch wenn tatsächlich die Vorlage für diese Parodie Heart of Darkness sein soll, worauf ja auch schon so Geschichten wie Apocalypse Now oder was basieren. Also es ist eigentlich cool, dass er das als Vorlage nimmt. Und dann kommt dann hier sowas bei raus. Und dann überlegen sie sich halt so, ja, die Avocado-Versorgung der USA ist gefährdet. Es gibt eine Avocado-Krise. Es gibt auch einen entsprechenden Avocado-Krisenstab. Und die kontaktieren dann eben Shannon Tweed, weil sie eben von diesen Piranha-Frauen gehört haben, die im Urwald Rambazamba machen, Männer entführen, fressen, vergewaltigen. Oder auch mal andersrum, je nachdem. Und die Avocado-Transporte blockieren. Und natürlich ist die Avocado das Symbol of Freedom der USA. Deswegen ist ja auch nur in mexikanischen Gerichten gefühlt vorkommt, die den USA von irgendwelchen armen Einwanderer-Schluckern zubereitet werden dürfen, nur damit sie ein halbes Jahr später wieder über die Grenze bzw. über den Zaun geworfen werden. Und hier schieben sie es von der Story her tatsächlich so vor, dass die Avocado den Kommunismus abwehrt. Wir sind ja hier im Kalten Krieg, darf man ja auch nicht vergessen. Diese Erklärung, also das gilt für den ganzen Film. Jede Erklärung hier ist so hanebüchen, richtig geil dumm. Also wirklich richtig geil dumm. Also diese, wie gesagt, mit diesem Avocado-Patriotism, dann hast du, wie gesagt, diese feministischen Kochkurse oder was auch immer. Es ist einfach Full Moon, wie man es hasst und liebt. Also wirklich, also die haben ja immer so eine Scheiße gemacht. Die geben einen Fick auf irgendwas. Das ist ja wie bei Troma, das spielt ja in dieselbe Schiene, wo alle einfach über durch den Kakao gezogen werden. Niemand bleibt hier unbefleckt, blöd gesagt. Das ist Fullmoon und das muss man mögen oder nicht. Also wenn ihr jetzt noch nie einen Fullmoon-Film gesehen habt und mir jetzt so hier beim Rumschwafen zuhört, da denkt ihr ja auch, ja, sag mal, hat der so noch alle? Warum findet der denn sowas geil? Das klingt total ungeil, das klingt total unlustig vor allem. Und das ist genau bei so diesen Fullmoon-Filmen, glaube ich, das, wo ihr einfach selbst für euch rausfinden müsst, findet ihr das geil oder findet ihr das ungeil oder irgendwo so dazwischen? Hängt auch ein bisschen von den Filmen an. Ich meine, ich habe ja von Full Moon, habe ich ja schon ein paar Sachen mal besprochen. Ich erinnere mich zumindest an das Advents-Special von vor 2 Jahren. Da habe ich den Ginger Dead Man mit Gary Busey besprochen und so Geschichten. Ich mag Full Moon. Die, nicht immer. Manche Sachen sind auch richtig heftig anstrengend. Also was weiß ich, der 8000ste Puppet Master Teil oder so, der ist dann irgendwann auch nicht mehr geil. Deswegen mag ich dann so die älteren Sachen lieber, weil dann zumindest noch nicht so billige, eklige, nervige CGI-Effekte da rumdümpeln, die dir einfach nur das Kleinhirn zerfressen. Nee, dann lieber Good Old Full Moon, so wie hier, 89, genau. Also darauf müsst ihr euch einstellen. Hier wird aus dem hintersten Gefrierfach geschossen. Also Hotshots oder was ist hier gegen kultiviert? Nackte Kanone ist hier gegen intellektuell entsprechend hochtrabend. Also das hier ist ein richtig dummer Film. Kannst du nicht anders sagen. Ist halt einfach so. Aber wenn man da sich einfach hinhockt und einfach ganz entspannt da reingeht, ich glaube, dann hat man damit Spaß. Und ich muss sagen, ich hatte damit Spaß. Ich habe am Anfang, war ich so ein bisschen überrollt. Ich habe nämlich nicht gedacht, dass er so crappy wird. Aber ich habe mich dann irgendwann eingegroovt. Spätestens als dann die Gespräche zwischen Shannon Tweed und Karen, also als Bunny, dann losgehen. Ich war begeistert. Ich war wirklich begeistert. Und das Schöne ist, es geht dann einfach so weiter, zusammen mit Jim. Also sie bilden ja dann dieses Trio, brechen dann eben freiwillig, unfreiwillig auf in den Avocado-Krieg. So, Jim gabeln sie in irgendeiner Kneipe auf, aus einer Auswahl von Männern, die so männlich sind, dass sie wieder unmännlich sind. Wir haben dabei einen, was war denn da alles dabei, so ein schwarzer Rambo, dann war dabei irgend so ein Ninja und ein maskierter Superheld, / Catcher, keine Ahnung, und die waren sich halt alle zu fein und hatten dann die Hosen gestrichen voll und Jim war da der Einzige, der zumindest einen Reiseführer dabei hatte und wusste, wo es zum Dschungel geht. Ja, weißt du, musst du ja auch haben, du musst ja erstmal wissen, wie du hinkommst, damals gab es noch kein Google Maps oder sowas und sie reisen ja dann auch per Karte und die Karte ist verwirrt, wo sie rumfahren, also von daher, aber das ist dann diese schöne Billo-Inszenierung, das steht dann, was weiß ich, sie fahren irgendwo in Kalifornien rum, irgendwo an der Küste oder was weiß ich was und du siehst sie einfach immer gefühlt in derselben Landschaft rumfahren. Es ist immer so diese merkwürdige Wiesendünenlandschaft, die super nach den Stadtgebieten von San Francisco oder was aussieht, wo sie aber irgendeine Grünanlage gefunden haben und da rumgegrust sind. Ja. Und dann gibt's ein bisschen Dschungel. Wie gesagt, ein bisschen Dschungel gibt's dann auch. Ja. Aber das meiste verbringen sie dann auch wieder in irgendeinem Tempel, in Anführungszeichen, der, wie sagst du, Jim, wir sehen ja den sehr stark an die Baukunst der alten Azteken, war es, glaube ich, oder die Maya. Es ist einfach ein riesiger Betonbau mit irgendwelchen merkwürdigen Voodoo-Masken in die Wand eingelassen. Und da wohnen halt die Piranha-Frauen. Ja, gut. Man kriegt auch sonst nicht viel zu sehen. Es gibt dann auch ein paar Angriffe. Deswegen für Leute, die jetzt einen Kannibalenfilm erwarten, da kriegt ihr nichts. Da kriegt ihr gar nichts. Da wird so ein bisschen rumgescherzelt. Da werden dann Leute in irgendwelche Kochtöpfe gesetzt. Das ist schon so Cartoon-Style. weißt du, reingesetzt und mit Wasser aufgefüllt. Nebendran steht ganz klischeehafte Amazonin und schnippelt eine Karotte rein. Und Jim merkt dann erst nach 10 Minuten, was hier so gut riecht, nämlich er. Ja. Also von daher, ihr dürft jetzt hier keine Brutalität, keine Gedärme oder was. Das Brutalste, was man hier tatsächlich zu sehen bekommt, ist am Anfang, da wird nämlich ein Dude mit 2 Pfeilen durchbohrt. Das ist noch das höchste der Gefühle. Aber mehr gibt es nicht. Es gibt auch zwischendrin einen Kampf auf dem Fluss, auf dem sie dann unterwegs sind. Also sie fahren auch sehr viel per Boot. was sehr, sehr witzig ist, weil da weiß ich jetzt gar nicht, wie das in der englischen Originalfassung ist. In der deutschen Synchro haben sie es auf jeden Fall sehr, sehr adäquat angepasst. Da gibt es dann Szenen, in der Shannon eben am Ruder sitzt und das Boot lenkt und Jim sitzt vorne und er meint dann so, ja, lass mich jetzt mal ans Ruder, sonst ist der Schnitt verkackt. Und da denke ich mir so, hä, wie ist der Schnitt verkackt? Dann kommt ein Cut und nach dem Cut sitzt er am Ruder. Also da haben sie scheinbar dann den Dialog noch angepasst, weil sie bei der Aufnahme gemerkt haben, fuck, jetzt haben wir hier irgendwie die Leute gar nicht mehr in puncto Continuity an ihren richtigen Stellen sitzen. Und da haben sie es einfach per Dialog gelöst. Fand ich witzig in dem Moment. Und das ist ein Humor, den mag ich. Und das ist, glaube ich, auch was immer wieder funktioniert, wenn man dann auch öfter guckt. Da sind so viele geile, dumme Sprüche drin. Also gerade die Gespräche zwischen Shannon Tweed, zwischen Bill Mayer und zwischen Karen Walbron. Das ist so eine geile Nonsens-Scheiße, was die labern. Es funktioniert ganz viel nicht. Da sind ganz viele schlechte Witze drin. Die sind wirklich nicht lustig. Die sind schon 89 nicht lustig gewesen, glaube ich. Aber es sind 2 Dinge, die es für mich da wieder retten. Nämlich erstens, ich nenne es jetzt einfach mal Chemie zwischen denen, weil das ist so ein Dauerfeuerwerk, dass du trotzdem irgendwann mal getroffen wirst. Es ist so, als würde einer die ganze Zeit mit so einer Zwille und einem Berg voller Steine vor dir stehen und dir versuchen, in die Eier zu schießen. Und der Dude hat halt einfach den Fischblick. Hotshots lässt wieder grüßen, ne? Und das, jeder 15. Stein streift dann tatsächlich mal irgendwas und denkst, okay. So ist es hier bei dem Film mit den Witzen. Es ist wirklich so eine Kanonade aus furchtbar schlecht geskripteten und vorhersehbaren Witzen. Aber teilweise sind die auch so dumm, genial, also so wirklich Nonsens-Dialoge, so wie den Opener, was ich euch ja vorhin vorgespielt habe. Ich mag so Sachen. Ich bin für so Sachen echt empfänglich. Aber ich wollte jetzt eigentlich auf diesen Kampf eingehen, auf diesen Fluss, ja, weil sie so viel rumgelabert haben und ja, ich labere ja auch. Es soll zum Beispiel ein Flusspferd-Angriff, also kein Krokodil, sondern ein Flusspferd, nur das wird nie gezeigt und alles, was sie in dem Film nicht zeigen, erklären sie auch, warum sie es nicht zeigen. Das finde ich sehr witzig, also so, hört sich aber hier nicht nach Dschungel aus, ach, das muss eins von den Randgebieten sein, später sehen wir davon bestimmt mehr, vor lauter Blättern sehen wir dann gar keinen Weg mehr oder so, Cut, sie stehen mitten im Dschungel oder so, Vorstand in irgendeiner Parkanlage, selbes Spiel ist es hier mit dem Flusspferd, das du nie zu sehen bekommst und sie besiegen es aber trotzdem, weil es halt unter dem Boot ist, deswegen bekommt man es ja nicht zu sehen. Oder ist es halt außerhalb von der Kamera? Siehst du die Ohren, wie sie wackeln? Das ist zum Angriff bereit. Du siehst halt keine Ohren und nichts. Die gucken halt immer straight an der Kamera vorbei. Ja, sowas mag ich. Das ist Full Moon. Das ist Full Moon. Ja, die Szenen, worauf man wartet, sind natürlich die Amazonen dann im Dschungel, beziehungsweise die Kannibalinnen. Am Anfang bekommt man sie ja barbusig, badend unter einem Wasserfall, so ganz idyllisch, wie man das natürlich aus ganz vielen Mondo- oder Kannibalenfilmchen kennt. Also da ist jetzt wirklich, bei so Szenen sind dann so die Anspielungen auch auf Cannibal Holocaust oder so zu erkennen, finde ich. Weil hier ganz viel, natürlich für den Titel müssen sie auch ein bisschen was aus diesem Genre aufgreifen. Und da haben sie so ein paar Motive, wo man sagt, ja, die kann man wiedererkennen. Also jetzt nicht tiefgehend oder was weiß ich was oder gut, in gar keiner Weise. Aber es macht, ist trotzdem lustig. Und ey, Boobies machen jeden Film gut. Also hier kriegen wir es halt am Anfang und danach nie wieder. Aber Na ja, gut, dafür kriegen wir dann so einen geilen Maya-Betontempel. Na ja, gut, was willst du machen? Dafür kriegen wir auch noch ein bisschen Madness. Also es ist dann auch eine charakterliche Entwicklung, weil Shannon Tweed, die am Anfang ja so eine resolute, vereinnahmte Feministin spielt, die dann nach und nach immer mehr aufweicht und offenbart, woran es ihr denn eigentlich liegt, weil sie hat keinen Hass auf die Männer oder was auch immer, sondern sie hat einfach nur keinen Bezug zu ihnen gehabt. Sie hatte immer irgendwelche merkwürdigen, lieblosen Sexbeziehungen, aber hatte nie jemanden gefunden oder getroffen, mit dem sie wirklich anbandeln konnte oder mit dem sie sich gut verstanden hat. Und so bekommt sie dann quasi auch ihre, ja, ihre Erlösung dann am Ende in einem gefangenen Soldaten namens Jean-Pierre, in den sie sich direkt verliebt, der auch super höflich ist, er ist fucking Franzose, mein Gott, und sehr muskulös. Also wir bekommen hier, zumindest für die Damen, gibt's hier auch ein bisschen was Oberkörperfreies für in puncto nackte, muskulöse, pelzige Männerbrüste zu sehen, wenn ihr auf sowas steht. Ja, gibt's auch. Es gibt aber auch so ein Weicheidorf, in dem so ein paar zurückgelassene bzw. umerzogene Männer hausen, die dann die Amazonen damit abwehren, indem sie ihnen Strickware vor die Füße werfen und sie dann mit irgendwelchen Teewärmern oder was besänftigen wollen. Also, es ist so viel Bullshit in diesem Film drin, ihr glaubt es einfach nicht. Es gibt sogar eine 2001 Odyssee im Weltall-Szene. Erinnert mich ein bisschen an Werner Beinhardt mit der Bierflasche. Ihr wisst schon, selbes Spiel, nur mit einer Dose. Haben wir hier dann auch drin. Ja, das ist nur erwähnenswert, sagen wir es mal so. Ja, dann gibt es natürlich noch den feindlichen Stamm. Ich habe es vorhin in der Handlung schon erwähnt, die Barracuda-Frauen. Und ja, es gibt dann eben diesen Krieg im Krieg im Krieg. Aber keine Sorge, es gibt ein Happy End. Am Ende wird die Welt doch wieder mit Avocados versorgt. Die Amazoninnen haben ihre, ja, Rolle behauptet, haben vor allem aber ihre Anführerin verloren, weil, ich habe es vorhin ja gesagt, Adrienne Barbeau spielt hier mit und sie spielt ja die Anführerin der Amazonen. Und sie ist hier wirklich eine Monologen-Fetischistin vom Herrgott, die labert und labert und labert und labert. Und es passiert halt oft in diesem Film auch nichts. Es gibt keine Action, es gibt keine geilen Verfolgungsjagden. Also ihr dürft hier nichts erwarten. Das ist wirklich nur so ein, wir laufen durch eine Szenerie und labern. Und dann macht es irgendwo Puff und Peng und da kommt was geflogen und dann ist es schon wieder vorbei. Also hier ist nichts mit Unterhaltung von inszenatorischer Seite. Müsste abschreiben, dürfte nichts drauf geben, nö. Aber es gibt ein Happy End. Ja, am Ende sind alle glücklich und haben das, was sie wollen. Ja, und wenn ihr nach dem Film immer noch Bock auf Avocados habt, dann gönnt euch halt demnächst mal einen guten Besuch beim Mexikaner. Aber was man sich gönnen kann, aber nicht muss, ist auf jeden Fall Cannibal-Women, beziehungsweise Kannibalin im Avocado-Dschungel des Todes. Ich finde, das ist so eine trashige Fullmoon-Komödie, wie man sie kennt von den Jungs, aber nicht unterste Schublade, sondern weil einige Sachen funktionieren doch tatsächlich. Also die sind lustig. Es gibt aber halt echt nichts mit Kannibalen, so wirklich mehr so auf Looney Tunes-Niveau. Aber irgendwie hat er mich berührt. Unsittlich. Ja, ist eklig, gell? Fühlt man sich danach so ein bisschen schmutzig, aber ich glaube, das ist genau der Sinn und Zweck von diesem Film. Du sollst dich danach ein bisschen schmutzig fühlen, aber wie gesagt, er ist jetzt nicht unterste Kanone, dass du sagst, boah, was eine abgefuckte humoristische Scheiße ist das dann, sondern er ist schon fast familienfreundlich, könnte man meinen. Also, würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Gebt mir da gerne mal Rückmeldung, wenn ihr den Film vielleicht sogar kennt. Aber ich spreche mal eine leichte Empfehlung aus, wenn ihr auf solche Trash-Komödien steht. Und ihr kriegt ihn irgendwo mal angeboten. Also ich würde mir jetzt nicht kaufen, aber wenn er irgendwie mal bei Prime rumeiert oder so Dann könnt ihr ihn euch auf jeden Fall mal anschauen, so für den Sonntagnachmittag kann man sich den mal gönnen, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Und wenn ihr ihn kennt, dann wisst ihr ja sowieso, ob ihr ihn mögt oder nicht. Aber ich denke mal, ich werde mir den nochmal irgendwann anschauen. Jetzt nicht direkt hinterher, aber noch irgendwann.
Trivia.
Ja, ich weiß, ich habe die letzten Male die Trivia-Facts immer ein bisschen vernachlässigt. Bitte seht es mir nach. Dafür bekommt ihr heute ganz gewohnt wieder 3 Stück. Und den ersten Trivia-Fact bietet uns Adrien Barbeau. Denn sie hat in einem Interview 1996, also 7 Jahre später, gesagt, tja, die Produzenten wollten sie unbedingt haben, nur die hatten nicht genug Kohle für sie, weil Adrien Barbeau war halt teuer. Weil, wie gesagt, gefragt halt durch Carpenter-Streifen und so Geschichten und hat sich scheinbar auch gut zu vermarkten gewusst. Und deswegen haben die Produzenten tatsächlich nur Geld aufgetrieben für einen einzigen Drehtag, weshalb sie alle Szenen in diesem Film an einem einzigen Drehtag runterrattern musste. Und das beinhaltet 17 Seiten Dialoge. Alter Verwalter. Aber sie haben sie bekommen. Ja, der Regisseur und Drehbuchautor J.F. Lawton hat ja, wie gesagt, Pretty Woman ja auch geschrieben, was ja ein bekanntlich großer Erfolg war. Er hat aber angeblich für seine Drehbucharbeiten nur ein Honorar von $2,500 bekommen. Und witzigerweise sind das genau $500 weniger, als die Figur Vivian eben gleich, also im Film Pretty Woman, für ihre Dienstleistungen bekommt. Ist schon ein bisschen ironisch, wenn auch sehr traurig, muss ich sagen. Und zum Schluss habe ich noch Brad Stimley, der hier Jean-Pierre in diesem Film spielt, den Love Interest von Shannon Tweed. Und der Mann ist vor allem durch eine Rolle sehr bekannt geworden. Er hat 4-mal John F. Kennedy gespielt. Dafür ist er tatsächlich wiederbesetzt worden. Und zwar in den Filmen Parkland, El Teniente Armado, Transformers 3 und Watchmen. Also falls ihr euch mal gefragt habt, warum die John F. Kennedys, die ihr so kennt aus den Filmen, immer alle gleich aussehen, es könnte sein, dass es alles Brad Stimley war. So, das war's mal wieder vom Trash-Taucher mit dieser Solo-Mio-Folge zu Kannibalin im Avocado-Dschungel des Todes. Ich hoffe, ihr hattet mal wieder eine unterhaltsame Stunde hier mit eurem Lieblingspodcast. Wenn ihr schön findet, was ich mache, tja, dann schreibt mir doch gerne mal eine Nachricht. Gebt mir doch gerne mal Feedback. Folgt mir doch mal auf Instagram. Twitter bediene ich nicht so wirklich oder Facebook oder so. Ja, ist so ein bisschen stiefmütterlich, aber Insta bin ich fit. Oder guckt mal auf trashtaucher.de. Da könnt ihr mir ja auch Feedback zu den einzelnen Episoden oder einfach ganz allgemein schicken. Da freue ich mich drüber. Ansonsten möchte ich euch was ankündigen, denn wir sind ja im Karneval. Und im Karneval gibt es ein wunderschönes Logo mit Shoutout an den David, der mir hier wieder was Fantastisches zusammendesignt hat, dieser Wal, der dieses Bein frisst. Das sieht so geil aus. Und wenn ihr das auch geil findet und euch gerne mal auf den Leib kleistern wolltet, tja, dann habt ihr dazu bald die Chance. Denn es wird bald ein entsprechendes T-Shirt im Trash-Taucher-Shop erscheinen. Auch in verschiedenen Motiven und auch wieder Männlein, Weiblein. Also alles im Sinne der Gleichberechtigung. Wenn ihr einen Top wollt, bekommt ihr einen Top. Wenn ihr einen Hoodie haben wollt, bekommt ihr einen Hoodie. Wenn ihr eine Unterhose habe ich immer noch nicht, aber wenn ihr ein ganz normales Shirt haben wollt oder Oversized Shirt oder Bio-Shirt oder was auch immer, ist mir egal. Ihr bekommt den Karneval in allen Varianten. Haltet da einfach mal bei Insta Ausschau, da werde ich es dann entsprechend ankündigen. Und ankündigen will ich auch für die nächste Podcast-Folge. Da werde ich dann wieder einen Gast hier haben und sie ist eine neue Stimme hier auf meinem Kanal. Sie redet mit mir über 2 wunderbare Mondo-Filme in Zahlen 2, über die ihr euch wahrscheinlich sehr freuen werdet. Und sie kommt nicht aus Deutschland. Von daher seid gespannt, wer hier das nächste Mal mit mir das Podcast-Universum unsicher macht. Ich wünsche euch nur das Beste. Kommt gut durch die Woche, habt ein wunderbares Wochenende und haltet euch von irgendwelchen Sporthallen oder Bürgerhäusern oder was fern. In nächster Zeit kommen da immer mehr Fastnachtssitzung oder was zutage. Macht lieber was anderes. Geht ins Kino. Die Leute gehen alle auf die Faschingsparty oder was. Geht ihr ins Kino, dann habt ihr es für euch. Habt ihr mehr von, glaubt mir. Tüdelü und Adiositas, ihr Lieben.